Guten Morgen. Schönen ersten Advent. Wer von euch war heute überrascht, dass erster Advent ist? Ich seh so Hände. Ich bin es irgendwie jedes Mal zu merken, ach, das Jahr ist schon bald vorbei. Und dann hier steht ein Tannenbaum, ich bin gar nicht vorbereitet, innerlich. Wir starten heute mit unserer Weihnachtsserie. Es weihnachtet sehr. Ich fand es voll lustig, dass wir haben so ein Vorbereitungsteam gehabt für Weihnachten, also für so diese Adventszeit, für den Dezember. Und ich fand es total lustig, dass unser Thema nicht ist, es weihnachtet, sondern es weihnachtet sehr. Und wir haben uns so ein bisschen gedacht, Weihnachten um uns herum kriegt man irgendwann mit. Irgendwann fliegt irgendwie, das ist mir auch neu, ich bin hier neu hingezogen, ein Weihnachtsmann irgendwie über den Markt. Das fand ich ja sehr faszinierend. Und auf einmal, wenn er so ab der Hälfte war, hat er auf einmal so Funken gesprüht. Da dachte ich mir auch so, okay, Weihnachtsmann auf der Rakete. Schön hier zu sein, die Tradition kennenzulernen. Genau, und wir haben uns gedacht, man kriegt irgendwann mit, dass es weihnachtet. Dann gibt es irgendwie die Lebkuchen im Supermarkt und der Weihnachtsmann fliegt durch die Gegend. Aber wie sehr ist Weihnachten vielleicht in uns? Ich kenne das die meisten Jahre, seit ich so halbwegs erwachsen bin und Verantwortung für mein Leben übernehme, habe ich eher immer das Gefühl, um mich herum Weihnachts und in meinem Herzen, wenn es hochkommt, vielleicht dann beim Essen an Heiligabend. Aber unser Wunsch war so ein bisschen, dass es eben auch nicht nur um uns herum weihnachtet, sondern auch in uns weihnachtet. Und die Weihnachtsgeschichte ist die Geschichte, wo Gott entscheidet, zu uns Menschen zu kommen, in Jesus Christus, in der Krippe. Und ja, dass so ein bisschen wir dem auch Raum geben möchten, vielleicht zu erleben, dass du auch erlebst, hey, Gott kommt zu mir. Dass es nicht nur um dich herum weihnachtet, sondern auch in dir. Und wir haben die Serie so ein bisschen aufgeteilt. Jeden Sonntag haben wir jetzt eine andere Gruppe, die wir so in den Blick nehmen, die Teil der Weihnachtsgeschichte ist, für die es weihnachtet. Und für alle Weihnachts so ein bisschen unterschiedlich. Und heute Weihnachts für die Hirten. Und damit wollen wir starten und ich lese mal den Teil der Weihnachtsgeschichte vor, in dem die Hirten vorkommen. Und zwar im Lukas-Evangelium, die Kapitel 2, die Verse 8 bis 20. Ich nehme jetzt ein bisschen Zeit, das auch zu lesen. Ihr kennt es wahrscheinlich schon, könnt euch aber mal zurücklegen, vielleicht die Augen zumachen, euch ein bisschen hereindenken in diese Geschichte, die ich euch vorlese. Und es waren Hirten in jener Gegend, auf freiem Feld, und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und der Glanz des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Herrschar. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen gegangen waren, in den Himmel zurück, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Und als sie es sahen, taten sie das Wort kund, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Heute geht es um die Hirten. Wir kennen ihre Namen nicht. Wir wissen, dass es eine Gruppe war, die dabei war in der Weihnachtsgeschichte um die Geburt Jesus herum. Wir kennen die Hirten nicht, aber wir kennen ihren Job. Und Hirte zu sein in der Zeit damals, in der Kultur, war auf der einen Seite war Hirte so ein, irgendwie ein besonderer Beruf. Sie waren Teil des Volkes Israel und in der Geschichte des Volkes Israels gab es viele sehr berühmt-berüchtigte Hirten. Mose war Hirte, der König David, so einer der schillernden Figuren der Geschichte, war auch Hirte. Also es gibt diese krasse Hirtengeschichte auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch ein bisschen einfacher und blöder Job gewesen. Ich werde mal so ein bisschen was erzählen über den Hirtenberuf damals. Du kannst ja so ein bisschen mitdenken und überlegen, ob dir vielleicht so Parallelen einfallen zu dir oder so. Und zwar als Hirte war man nicht Eigentümer der Herde, auf die man aufgepasst hat, sondern man war eigentlich einfach nur Dienstleister. Man hat Tag und Nacht aufgepasst, man hat sich um die Tiere gesorgt, man hat auch Raubtiere abgewehrt, die dann irgendwie vorbeikamen. Und man war halt auch so irgendwo draußen. Also man war nicht in der Stadt, man war nicht umgeben von Bekannten, von Freunden. Man war auch nicht in der Öffentlichkeit sichtbar, sondern es war eigentlich so ein Job, der so, den viele einfach nicht wahrgenommen haben. Genau, und sie machten tatsächlich eine unbeliebte Arbeit. Also die Eigentümer der Herde wollten die Arbeit nicht machen, sondern haben halt andere dafür bezahlt und die Bezahlung war auch oft nicht so gut. Deswegen hatten Hirten auch immer wieder den Ruf, auch Betrüger zu sein. Denn wenn du schlecht bezahlt wirst, deine Motivation vielleicht auch nicht ganz so groß, dass wenn mal ein Raubtier kommt, das abzuwehren. Denn warum solltest du dein Leben aufs Spiel setzen für eine Herde, die dir auch noch nicht mal gehört, für die du eigentlich auch nicht gut bezahlt wirst? Und die Eigentümer fanden das natürlich nicht so toll. Und es gab hier und da schon so eine Verachtung von Hirten. Besonders von denen, die sich auch betrogen gefühlt haben. Und aus dem Grund waren tatsächlich Zeugenaussagen von Hirten vor Gericht nicht zugelassen. Weil man gesagt hat, niemand kann die ja überwachen, weil die sind ja irgendwo da draußen. Und was auch immer da passiert, was die sagen, darauf können wir uns nicht verlassen. Also sie haben niedriges Einkommen, sie haben kein Eigentum. Manche haben den Job auch sehr gering geschätzt, außerhalb der Öffentlichkeit. Auch kein 9-to-5-Job, sondern wirklich so Tage und Nächte hindurch. Und die Geschichte von Jesus beginnt und die Hirten sind am Start. Sie sind sogar eingeladen. Und den Hirten passiert was super Komisches. Sie werden nämlich eingeladen von einem Engel des Herrn. Und dieser Engel des Herrn, der sagt ihnen drei Dinge. Der sagt ihnen, heute wurde der Retter geboren, der Gesalbte und der Herr. Und das sind drei Begriffe, besonders der Gesalbte, das sind quasi so Codewörter, die man, sag ich mal, in der damaligen Zeit unter Jüdinnen und Juden verstanden hat. Da wird nämlich ein Kind geboren, das der zukünftige König werden wird, der dieses Land von der Unterdrückung durch das Römische Reich befreien wird. Das Römische Imperium hat nämlich damals das Gebiet besetzt, in dem Jesus geboren wurde. Und dieser König wird sie nicht nur befreien, er wird auch Frieden schaffen in der ganzen Gegend. Und im griechischen Originaltext heißt der Gesalbte nämlich Christus. Fun Fact, Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern ist ein Titel. Jesus Christus, er ist Jesus der Gesalbte. Und das Krasse ist, die Hirten sind die Ersten, die das mitgeteilt bekommen. Niemand wusste das vorher. Die Hirten sind quasi so die Early Adopter, die sind die Trendsetter. Die wussten das, bevor es cool war. Jesus ist der Gesalbte, er ist der Christus. Er ist eigentlich der Erlöser. Und diese Info haben sie eben von dem Engel des Herrn. Und jetzt mal so ein, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen auch so Theologie-Nerd. Ich liebe solche Sachen, vielleicht interessiert dich das überhaupt nicht. Ich finde sowas super faszinierend. Der jüdische Gelehrte Mamodius, so, der so im Mittelalter gelebt hat, der hat sich mal die biblischen Texte angeguckt und hat so ein Ranking gemacht, was so die krassesten Offenbarungen Gottes sind und welche nicht so krass sind. Und er war der Meinung, dass wenn du Gottes Stimme hörst, dann ist es schon eine krasse Offenbarung Gottes. Aber wenn ein Engel des Herrn zu dir kommt und dir was sagt, dann ist es noch eine krassere Offenbarung Gottes. Wenn euch das interessiert, ich will das jetzt nicht ausführen, ihr könnt gern zu mir kommen. Ich finde sowas immer faszinierend, solche Sachen. Also aus der Perspektive, die Offenbarung Gottes, die sie bekommen, ist mega besonders. Gott schickt quasi den Engel des Herrn oder ein Engel des Herrn zu ihnen. Zusammenfassend kann man also sagen, die höchste Autorität des Universums, Gott, oder von der höchsten Autorität werden diese namenlosen, verachteten 0815-Hirten auserwählt, dass sie die ersten Menschen sind, die von Gott offenbart bekommen, dass dieses Kind Jesus der Erlöser ist. Und währenddessen sitzt Augustus, der Kaiser des römischen Imperiums, in der Großstadt Rom auf seinem Thron, in seinem pompösen Palast. Und der mächtigste Herrscher der damaligen Welt, der seine Strippen über alle Kontinente verteilt hat, die man so kannte zu dem Zeitpunkt in dem Bereich, dessen Reichtum von allen Menschen, also so, dessen Reichtum quasi so groß war, er überbot allen anderen Reichtum. Andere Könige und Länder, das waren für ihn quasi nur so Figuren auf seinem Schachbrett. Und dass der auch nur so einen halben Gedanken verschwenden würde an irgendwelche Hirten, die so in seiner östlichsten Provinz irgendwo auf dem Land waren, ist komplett unvorstellbar. Das hat ihn überhaupt gar nicht interessiert. Das war nicht vorstellbar. Aber der Schöpfer des Himmels und der Erde, der in die Welt kommt, um sie zu retten und um sein Reich aufzubauen, der geht nicht in den Palast von Augustus, um ihm Bescheid zu sagen. Ich habe ja auch ein paar Jahre in Berlin gelebt und da habe ich es mitbekommen, dass wenn der amerikanische Präsident zu Besuch kommt nach Berlin, dann werden im ganzen Umkreis vom Regierungsviertel werden die Gullideckel zugeschweißt. Jedes Mal, wenn er kommt, werden sie zugeschweißt. Und wenn er dann weg ist, werden sie wieder aufgemacht sozusagen. Aus Sicherheitsgründen. Doch wenn der Christus kommt, wenn der Erlöser der Welt kommt, dann hat er noch nicht mal eine Reservierung für eine Herberge, sondern liegt in der Futterkrippe. Und er schickt seinen Boten, seinen Engel, nicht zu Augustus, um ihn vorzuwarnen, sondern er schickt ihn zu den Hirten irgendwo auf dem Feld, die niemand kennt. Wenn Jesus heute wiederkommen würde, glaube ich, dann würde er seine Boten nicht in die Parlamente und Senate schicken oder in die obersten Etagen von irgendwelchen Hochhäusern, wo wichtige Leute ihre Büros haben, sondern auf die Straßen der hintersten Winkel dieser Erde und vielleicht auch dahin, wo du vielleicht auch so einen Bogen drum machst, so Ecken in dieser Stadt. Warum lädt Gott die Hirten ein? Ich habe euch vorhin gesagt, dass der Engel ja den Hirten sagt, dass der Retter geboren ist. Das macht der Engel nicht so ganz. Er sagt, euch ist der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr. Für Augustus ist es vielleicht nicht unbedingt eine frohe Botschaft. Denn er will ja Herr sein, er will ja Retter sein, er will gottgleicher Kaiser dieser Welt sein. Für die Hirten ist das eine frohe Botschaft. Und die Hirten in dieser Geschichte stehen, ja, ich glaube, stellvertretend so ein bisschen für alle, die so ein bisschen übersehen werden von der Geschichte. Gott ist hier absolut parteiisch. Gott greift Partei. Und Gott macht sich gemein mit denjenigen, die am Rande der Geschichte stehen. Gott interessiert sich nicht für die Hauptfiguren der Geschichte. Gott ist gekommen für die vermeintlichen Statisten der Weltgeschichte. Für diejenigen, über die es keine Überlieferung gibt, von denen wir keine Texte heute lesen können, von denen wir gar nicht mal so genau wissen, wie eigentlich deren Alltag ausgesehen hat, weil sie weder lesen noch schreiben konnten und auch nie was aufgeschrieben haben. Und diejenigen, die was aufschreiben konnten, die haben sich nicht die Bohne interessiert für diese Leute. Aber Gott ist gekommen, um genau denen zu begegnen. Gott ist gekommen für die Unterbezahlten, für die Besitzlosen, für die Unterschätzten, für die Übersehenden und für diejenigen, die niemals auf eine Titelseite kommen werden, ihr Leben lang. Für die Hirten weihnachtet es aber sowas von. Denn sie sind das Ziel Gottes und sie sind diejenigen, die gerettet werden sollen. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja schön, Vorher waren die Hirten Statisten in der Geschichte der Könige und der Reichen und Mächtigen. Und jetzt sind die Hirten Statisten in der Geschichte Gottes. Fair enough. Aber das sind sie eigentlich nicht. Jesus ist kein Herr, der die anderen Herrscher dieser Geschichte ablöst, der dann auf die gleiche Weise herrscht in dieser Welt. Und das Ding ist, die Hirten hören dem Engel zu, nachdem sich so der erste Schock gelegt hat, ist irgendwie ihre Neugierde geweckt und sie wollen das Kind sehen in der Krippe. Und sie treffen auch Maria und Josef und natürlich das Kind. Und sie erzählen Maria von ihrer Begegnung mit dem Engel des Herrn. Und sie erzählen Maria und Josef, dass Jesus, dass ihr Kind ihr Retter ist und ihr Gesalbter und ihr Herr. Und sie verbreiten damit die Botschaft des Engels. Und in diesem Moment werden sie selber so ein bisschen zu Engeln, auch für Maria. Jetzt sind sie selbst auch Botschafter Gottes geworden. Und in dem Bibeltext heute Morgen steht, dass Maria die Worte dieser Hirten behalten hat und dass sie sie in ihrem Herzen bewegt hat. Maria wusste, dass sie schwanger ist. Sie wusste auch, dass irgendwie Gott Teil davon ist und sie gesegnet hat. Aber sie wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Jesus dieser Christus sein soll, dieser Retter, dieser Gesalbte, der Erlöser der Welt. Aber Gott weiht die Hirten nicht nur ein in seinen Plan, sondern er gebraucht sie als Protagonisten der Geschichte, als Botschafter. Und das ist so ein Ding auch bei später, auch in der Lebensgeschichte von Jesus. Jesus wählt irgendwie immer die Leute ein, Zeugen zu sein für ihn, deren Zeugnis eigentlich in der Welt, in der sie unterwegs sind, nicht so viel wert ist. Es ist irgendwie etwas, das sich durchzieht. Es weihnachtet sehr für die Hirten. Ich habe mich heute jetzt sehr so an den Bibeltext rangewagt, weil ich das so faszinierend finde, wie auch das Wesen Gottes in diesen Zeilen steckt und sich auch zeigt. Und dass Gott eben nicht ist wie die Herrschenden und dass Gott sich nicht so sehr für das Zentrum interessiert, sondern für die Ränder. Aber ich glaube, dass das auch heute gilt. Ich glaube, auch heute geht Gott in erster Linie zu den Ausgeschlossenen und nicht zu den Insidern. Gott geht zu den Armen und nicht zu den Reichen. Gott geht zu den Ausgelieferten und nicht zu den Mächtigen. Gott ist parteiisch. Und zwar ergreift Gott Partei für diejenigen, für die sonst niemand Partei ergreift. Das ist Weihnachten. Gott übersieht nicht deine Not. Selbst wenn der Rest der Welt deine Not zu übersehen scheint. Gott sieht, wenn du ungerecht behandelt wirst. Und auch wenn Behörden und Beamte nicht auf deiner Seite sind, obwohl du ungerecht behandelt wirst. Gott sieht auch, wenn du länger und härter arbeitest als die meisten und trotzdem nicht genug hast für dich und deine Familie, um Leben zu leben, das andere gefühlt einfach so haben. Ohne viel oder ohne so hart arbeiten zu müssen wie du. Gott sieht das und Gott ist auf deiner Seite und für dich ist der Retter geboren. Und es heißt aber auch, dass Montag der Alltag zurückkehrt und dass man sich bei dir vielleicht nicht entschuldigt, dass du vielleicht nicht menschlicher behandelt werden wirst und wie die Hirten auch wieder zurück aufs Feld gehen, zurück auf die Arbeit. Aber auch die Hirten gehen zurück mit einer neuen Realität. Sie loben und sie preisen Gott dabei, denn sie haben den Christus gesehen. Sie haben den Beweis mit ihren eigenen Augen gesehen, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und wenn Gott auf deiner Seite ist, dann schützt sich das nicht vor Verletzungen oder vor Frustrationen in dieser Welt, aber es bedeutet, dass der Schöpfer des Universums auf deiner Seite ist. Und dass du vielleicht sogar heute, aber spätestens eines Tages Gerechtigkeit erfahren wirst. Und jetzt denkt man vielleicht so, okay, das ist ein bisschen billiger Trost, vielleicht auch. Aber es bleibt, ich glaube, das bleibt da nicht stehen, bei diesem einfachen Trösten. Ah ja, Gott ist halt auf deiner Seite, auf unserer Seite. Denn was ist so ein bisschen, also was ist auch, wenn du dich gar nicht so sehr mit den Hirten identifizieren kannst? Wenn es dir eigentlich gar nicht so schlecht geht in deinem Leben? Wenn du vielleicht sogar viel Eigentum hast, viele Angestellte unter dir, auch Luxus genießen kannst ohne Probleme. Wenn du nicht die erste Person bist, die Einladung kommt zu Gott und Jesus zu sehen in dieser Krippe. Ich habe ja gerade schon gesagt, Jesus ist anders, Gott ist anders, anders König als all die Könige dieser Welt. Die Könige dieser Welt haben so die Tendenz, sich selbst groß zu machen und andere klein zu machen. Aber Jesus ist jemand, der sich selbst ganz klein gemacht hat, um die vermeintlich Kleinen zu erhöhen. Und es ist egal, ob du dich mit den Hirten identifizieren kannst oder nicht. Was ihr gemeinsam habt, ist, ihr könnt, wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, ihr könnt die Botschaft weitergeben. In unserer Welt, in der wir leben, kommen die Reichen zuerst und die Armen als Letztes. Und bei Gott ist es umgekehrt. Die Armen kommen zuerst und die Reichen als Letztes. Und damit durch diesen Ausgleich am Ende alle gerecht auf Augenhöhe landen. Und das geht nur, wenn ich von dem teile, oder das können wir auch leben, wenn wir das teilen, was wir haben. Weihnachten bedeutet, dass wir großzügig sind mit dem, was wir haben. Und das kann jeder und jede von uns, egal ob wir uns jetzt mit den Hirten groß identifizieren können oder nicht. Wir können teilen, wir können abgeben von dem, wovon wir genug haben. Unsere Zeit, unsere Weihnachtssüßigkeiten, die wir so bekommen die nächsten Wochen, unser Weihnachtsgeld nicht bunkern, sondern teilen. Und in der Gott-Erleben-Woche haben wir diese Woche auch für einige Sachen gebetet. Jojo hat das auch schon gesagt. Der Kältebus weiß nicht, ob er dieses Jahr genug Plätze hat für alle jede Nacht. Gleichzeitig gibt es aber auch viel Leerstand in der Innenstadt, wenn man so rumläuft. Es gibt wieder mehr Obdachlosigkeit in den letzten Jahren in ganz Deutschland. Die Tafeln werden immer stärker besucht. Es gibt mehr und mehr Menschen, die sich den Alltag nicht leisten können. Menschen, die von staatlicher Unterstützung einfach darauf angewiesen sind. Und währenddessen sprechen auch Politiker, auch sehr beliebte Politiker, öffentlich davon, einzelnen Personen jede Leistung zu streichen. Und gleichzeitig bekommt man auch mit, dass in Behörden es nicht möglich ist und die das auch nicht leisten können, auch psychische Erkrankungen oder besondere Belastungssituationen mitzudenken, wenn Menschen Leistungen gestrichen werden. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir glauben, dass Jesus der Erlöser ist, dann müssen wir genauso Partei ergreifen. Das ist eigentlich mein Punkt. Dass wir unsere Herzen aufmachen, dass wir unsere Augen aufmachen, dass wir auch unseren Geldbeutel aufmachen, dass wir unsere Haustür aufmachen und dass wir unsere Terminkalender aufmachen. Und ich glaube, das gilt auch für uns als Gemeinde. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir vielleicht am Anfang der Weihnachtsserie schon darüber sprechen. Zusammenfassend würde ich sagen, Gott ist parteiisch. Und zwar parteiisch mit denjenigen, für die in unserer Gesellschaft kaum jemand Partei ergreift. Und ich möchte uns so ermutigen, dass wir auch mitmachen, dass wir auch Partei ergreifen, indem wir alle auch von dem teilen, was wir haben. Und das möchten wir auch als Gemeinde machen. Ich möchte jetzt noch konkret werden. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist, wenn du, und ich finde, da wird es auch voll praktisch, wenn du Heiligabend noch nichts vorhast, Weihnachten, wenn du Stand jetzt planst, alleine Weihnachten zu feiern. Wir wollen auch die Möglichkeit geben, uns zu vernetzen, dass wir auch gemeinsam Weihnachten feiern können, wenn du das möchtest. Da werden aber noch Infos kommen, auch über die App. Ich will es nur noch mal sagen, das ist auch Teil davon, dieses, wenn jeder das mitbringt, was er oder sie hat, dass wir das auch untereinander teilen können. Was ich aber eigentlich noch sagen möchte, ist, dass Lavi und ich haben so ein bisschen die letzten Wochen uns schlau gemacht. Wir wollen auch als Gemeinde diese Winterzeit den Kältebus unterstützen. Und der Kältebus Saarbrücken, der ist im Römerkastell und die kalten Wintermonate über schafft der Kältebus 40 Betten pro Nacht, versorgt Menschen mit warmem Essen und zu trinken. Auch nachts oder abends fahren auch Leute mit Bollerwagen rum oder mit dem Auto und schauen sich so ein bisschen um und bieten auch Hilfe an. Und die machen das, weil Minusgrade auf der Straße tödlich sind. Und unser Plan ist gerade so ein bisschen als Kirche, die bewegt, oder unser Plan, das, was wir machen werden, sind, wir möchten den Kältebus auf zwei Arten unterstützen. Das erste ist, wir möchten den Kältebus durch Sachspenden unterstützen. Und zwar ist es so, dass über Dezember bei jeder Kirche, die bewegt Veranstaltungen, könnt ihr Sachspenden mitbringen, die wir dann zusammen organisieren, die zum Kältebus zu transportieren. Das ist nämlich manchmal nicht so einfach, dass wir denen auch möglichst viel abgeben, dass es für die nicht so stressig wird. Also jede Veranstaltung im Dezember könnt ihr Sachspenden mitbringen. Auch du, wenn du möchtest, kannst du Sachspenden mitbringen. Das bedeutet in erster Linie haltbare Lebensmittel. Wenn ihr sagt, ich möchte mich nicht durch die Liste kämpfen, die haben auf ihrer Webseite, ganz einfach Haribo, normale Haribo-Packung, Schokoriegel oder Schokotafel, nichts mit besonderem Zimt drin oder so, einfach ganz normal. Und Getränke in kleinen Flaschen, am besten so 0,5 Liter Flaschen. Denn die haben 40 Betten pro Nacht. Das heißt, jede Nacht sind da 40 Menschen, die da schlafen. Die kriegen was zu trinken, wenn die kommen. Wenn die am nächsten Tag gehen, kriegen die eine Flasche mit. Plus Sachen, die auf der Straße verteilt werden. Die brauchen jeden Tag um die 140 Flaschen Getränke. Genau, das ist immer Bedarf. Spendenliste gibt es aber auch auf deren Webseite. Die posten wir auch nochmal in unserer App, dass ihr da euch leicht einen Überblick machen könnt. Grundsätzlich gilt, lieber viel von einem, anstatt viele einzelne Dinge. Das macht's leichter. Also das ist die eine Sache. Dann wollen wir auch Geldspenden geben. Da sagt Jojo gleich noch auch was dazu, wie das dann konkret aussieht. Wenn du dir aber vorstellen kannst, auch mitzuhelfen, kochen, einmal die Woche mit Runden drehen, eine Nachtschicht übernehmen, Hilfe ist da nötig. Vielleicht können wir auch zusammen eine Nachtschicht machen. Ich weiß, dass in der Vergangenheit es auch mal Kleingruppen gab, die gekocht haben für den Kältebus. Wenn du dir das vorstellen kannst, wir starten im Januar wieder mit unseren Kleingruppen. Genau, das sind alles Möglichkeiten. Denn ganz ehrlich, die Engel des Herrn, die sind nicht unbedingt hier in Kamera 2, sondern die sind draußen. Die sind auf den Straßen dieser Stadt. Und da sollten wir auch immer wieder hingehen als Kirche, die bewegt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das mit dir gemacht hat, was ich so erzählt habe. Diese Predigt, vielleicht fordert dich manches heraus von dem, was ich gesagt habe. Ich hoffe aber auch, dass es ermutigend war. Und vielleicht bist du neugierig, auch was das für ein Gott ist. Für einen Gott, von dem wir irgendwie auch als König gesungen haben, der aber scheinbar nicht so funktioniert wie die Könige aus den Geschichten, die wir kennen, aus dieser Welt oder den Herrschenden in dieser Welt. Und wenn du neugierig bist, diesen Gott auch kennenzulernen, dann möchte ich auch ermutigen, gleich kannst du auch an die Seite kommen, neben dem Kreuz, das so blau leuchtet, und für dich beten lassen. Genau, ich möchte jetzt nochmal beten. Gott, du hast deine Augen da, wo wir selbst vielleicht gar nicht so hingucken. Und ja, du siehst auch, was ich gesagt habe, du siehst auch meine blinden Flecke, ich gebe das dir hin. Ich bitte dich einfach, dass du ja auch uns einfach spüren lässt, dass du da bist, dass du zu uns kommst und dass du uns auch einlädst, egal, egal wer wir sind und egal, wie, ob andere uns einladen würden oder nicht. Ich bitte dich, dass auch wir diese Weihnachtszeit auch spüren dürfen, dass du kommst und dass du uns siehst. Ich bitte dich, dass wir deinen liebevollen Blick spüren dürfen und deinen sorgenden Blick. Amen.